Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Conny Schmid.
Ja, immer noch.
Immer noch, genau. Wir freuen uns, dass du wieder reinhörst und wir haben wirklich schon drei wunderbare Podcast-Folgen aufgenommen. Und ich habe mir noch ein weiteres Thema aufgeschrieben, das lese ich einmal vor und darüber würde ich gerne noch mehr von Conny erfahren und hören. Und zwar ist es der Kampf um Ruhe. Und dieser Kampf findet im Kopf statt und wie wir ihn gewinnen. Du schreibst, der eigentliche Kampf spielt sich im Denken ab, wo richten wir unseren Blick hin? Auf Umstände oder auf unsere geistliche Identität? Die Ruhe Gottes beginnt mit einer bewussten Entscheidung des Glaubens. Und du schreibst, es war der Knackpunkt damals und ist es auch heute noch. Wenn dein Land der Ruhe besetzt scheint von Riesen, wohin schaust du? Also du nimmst quasi dieses Beispiel von diesem Land, wo die Israeliten eintreten dürfen, diese Kundschafter, die erstmal hineingehen, sich das anschauen, merken, oh, da gibt es ja wirklich Wunderbares, was Gott uns zur Verfügung stellt, was für uns vorbereitet ist. Aber gleichzeitig gibt es ja solche Riesen, solche großen Menschen und neben ihnen sehen wir uns wie, was haben die geschrieben,
wie Heuschrecken.
Ja, genau. Also ganz klein quasi. Und sie sehen uns genauso, schreiben sie. Also wir sehen uns so, aber sie sehen uns genauso. Und jetzt nimmst du quasi dieses Bild und sagst, das war dein Knackpunkt, weil das wirklich sich oftmals im Kopf abspielt.
Ja.
Was meinst du genau damit?
Also ich finde diese Geschichte von diesen 12 Kundschaftern, das ist für mich ein Highlight in der Bibel, weil Gott hat das Land ja schon längst für Israel vorbereitet. Also es geht ja eigentlich nur noch darum, das habe ich mich dann auch gefragt, Gott sagt durch Mose, jetzt geht mal 12 da hoch und gucken sich das Land an. Und dann sagt er ganz genau, schaut euch an, wie die Häuser aussehen, wie die Menschen aussehen, die Bäume, ob es Bäume gibt oder was für Pflanzen und so. Und wo ich dachte, naja, Gott weiß ja, wie mein Land aussieht. Warum schickt er mich jetzt hin und sagen, guck dir mal dein Land an? Aber das ist der Moment, wo Gott sagt, wie beurteilst du denn dieses Land? Siehst du das Schöne oder was siehst du? Und jetzt kommen 10 zurück und sagen, es ist schon schön, aber da hat's Riesen drin. Und dann kommen 2 und sagen, da hat's Riesen drin, aber, na und? Die fressen wir wie Brot. Und das ist das Entscheidende, ist immer, wo du dein Aber setzt im Leben. Also viele Christen sagen, ich habe zwar Gott, aber ich habe ganz viele Probleme. Und mit einem Aber ist dann alles, was du vorher sagst, eigentlich, also negiert man das eigentlich. Das hat dann nicht mehr so viel Bedeutung. Genau. Und deswegen sage ich immer, das Entscheidende ist, wo dein Aber ist und welcher Halbsatz vorher steht. Also zu sagen, ja, ich bin krank, aber ich weiß, durch seine Wunden bin ich heil und ich werde es erleben. Das ist was anderes, als wenn ich es genau umgekehrt mache. Ich weiß, dass ich durch seine Wunden heil bin, aber leider erlebe ich es nicht. Und ich glaube, so leben die meisten Christen und dann findest du irgendwann keine Ruhe mehr, aber es geht nicht darum, dass dieses Land nicht gut ist. Es geht einfach darum, dass deine Gedanken noch nicht verändert sind. Und der Kampf findet im Kopf statt. Also da gibt's ja auch andere Bücher, das Schlachtfeld der Gedanken. Die Schlacht ist immer im Kopf und jetzt, wenn du Christ wirst, dann wird dein Innerstes, dein Geist neu. Dein Geist weiß, wo du wohnst, dein Geist weiß, dass du heilig bist, dein Geist weiß, dass du geliebt bist ohne Ende, aber deine Seele, in der sind alle deine Emotionen, deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine Gefühle, Logik, Wille. Das findet alles in der Seele statt. Und jetzt merkst du, okay, meine Gedanken sind noch nicht erneuert. Die sind nicht neu geworden, die sind immer noch in meinen alten Erfahrungsmustern.
Ja.
Und wenn ich gelernt habe, dass ich kämpfen muss, dann wird mein Geist zwar sagen, nee, du bist jetzt im Land der Ruhe, aber meine Erfahrung, meine Gedanken sagen, ja, aber ohne Kampf wird's nicht gehen. Ich muss schon auch was tun. Ich muss doch auch kämpfen. Ich muss doch auch Gott beweisen, dass ich gut bin. Und ich muss diesem Stand als Christ, den ich jetzt habe, diesen Stand ja auch beweisen, dass ich da wirklich auch würdig bin. Und da gibt's ja ganz viele theologische Erklärungen. Ich muss heilig leben und in der Heiligung wachsen. Und dann muss ich da kämpfen drum. Das ist aber alles nur in meinem Kopf. Das ist nicht mein Geist. Und deswegen sagt Paulus auch im Römer 12, dass wir uns verändern durch die Erneuerung unseres Denkens. Also ich muss mein Denken in die Wahrheit der Bibel, also in geistliche Wahrheiten hineinführen, weil mein Denken sagt, das ist aber Fakt. Mhm. Aber mein Geist sagt, ja, aber der Fakt ist nicht die Wahrheit. Du magst es jetzt als Fakt erleben, dass du Riesen in diesem Land hast. Aber die Wahrheit, die sie draus machen, die Schlussfolgerung von 10 Kundschaftern ist, wir sind Heuschrecken. Mhm. Das ist aber nicht, wie Jesus dich sieht. Das ist nicht, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich nicht als kleine Heuschrecke. Und tatsächlich ist ja dann bei ihnen auch die Folge ist die 40-jährige Wüstenwanderung. Und jetzt sagen viele Christen, ja, wir müssen alle erst durch unsere Wüste durch und dann kommen wir erst ins gelobte Land. Nein, weil Paulus sagt, das ist eine Warnung an uns. Wir sollen es bitte nicht auch so machen. Mhm. Nein, wir müssen nicht durch die Wüste und auch Paulus ist nicht durch die Wüste gegangen. Sondern wir kommen als Christen irgendwann an das Ende, also wer im Gesetz lebt, so rum, der kommt ans Ende seiner selbst. Dann sagen wir Wüste dazu, aber ich sage nein, das Scheitern ist eigentlich, wenn ich merke, ich schaffe es nicht.
Ich liebe auch diese Geschichte sehr und diese Geschichte fasziniert mich aufgrund dessen, dass sie halt sehr viele Jahre eigentlich ihr Leben lang Sklaven in Ägypten waren und nichts anderes kannten. Dann kommt ein Gott, der sie da herausholt, der Wunder tut, der das Meer teilt, sie gehen durch, sie bekommen Nahrung, sie bekommen einfach alles. Und dann stehen sie halt vor diesem einen Ereignis und können sich das einfach nicht vorstellen, dass das auch ihnen noch zusteht. Also sie haben so diese krasse Sklavenmentalität in sich. Und das ist ja das, wovon du sprichst, diese Sinne, die wir erneuern dürfen, weil wir auch aus der Sklaverei kommen. Und ich finde es so interessant, dass du Galater gerade aufgeführt hast, dass du sagst, Paulus sagt, erneuert euer Denken oder in einer anderen Übersetzung heißt es, erneuert eure Sinne. Mhm. Und dann steht aber in Josua, dass Sinne Tag und Nacht über das Wort Gottes nach, ja, dann wird dir alles gelingen.
Ja.
Also diese Erneuerung des Denkens bedeutet, wenn ich mich auf das Wort fokussiere, auf das, was meine Berufung, meine Identität in Christus ist, wird mir alles gelingen. Und nicht nur ein Teil, sondern da steht wirklich, die wird alles gelingen. Ich habe diesen Vers schon immer geliebt und ist einfach bewundernswert.
Und interessanterweise sagt ja dann Johannes, dass am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also über das Wort nachzusinnen, heißt nichts anderes denken als Jesus. Mhm. Weil manche ja dann auch sagen, wenn man so in der Vermischung lebt, Gnade, Gesetz, dann denkt man, okay, ich muss Tag und Nacht übers Wort nachdenken, muss dauernd Bibel lesen, muss dauernd... Nee. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also wenn ich über ihn nachdenke, über Jesus nachdenke, wenn ich ihn sehe, wenn ich weiß, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dann kann es gar nicht sein, dass ich erfolglos durchs Leben gehe. Mhm. Das würde sich widersprechen. Dann kann es auch gar nicht sein, dass ich in einem Land bin, wo Riesen sind und Gott sagt, tut mir leid, jetzt hast du halt einen Kampf vor dir, mal sehen, ob du das gewinnst oder nicht. Sondern dann weiß ich schaue auf Jesus und sage, okay, danke. Und das Spannende ist ja, dass Josua und Kaleb, diese beiden, die nachher reinkommen in das Land, die kennen diese ganzen Geschichten. Und die wissen, dass Gott ihrem Ur-Ur-Ur-Ahn Abraham irgendwann mal, als er den Bund mit ihm geschlossen hat, ihm gezeigt hat, dass das Volk Israel dann reinkommen wird in das Land Kanaan, wenn die Sünde der Amoriter voll ist. Mhm. Also Gott sagt, so lange ist das Land besetzt, aber wenn die Sünde voll ist, dann werde ich dieses Volk schlagen und dann geht ihr rein. Und die beiden sagen, ja, ist doch klar, haben wir doch alles gehört. Die Sünde ist jetzt voll. Diese Riesen fressen wir wie Brot. Wenn der Herr mit uns ist, sagt, glaube ich, Josua, dann ist es ein leichtes, dieses Land einzunehmen. Also sie gucken auf Gott. Sie gucken auf das, was Gott ihnen alles schon verheißen hat. Und sagen, ja, dann ist es ja kein Problem. Mit Gott ist es kein Problem. Und wir Christen sind oft so, naja, wir gucken schon irgendwie auf Jesus, aber irgendwie ganz stark auf uns. Und dann sagen wir, so einfach ist es ja nicht. Es ist immer einfach, wenn ich auf ihn schaue. Wenn ich auf mich schaue, ist es nicht einfach.
Ja, total. Und ich finde es auch so interessant an dem Glauben. Glauben bedeutet ja auch etwas, was auch Hebräer 11, Vers 1 sagt. Etwas, was wir noch nicht sehen, aber wir empfinden das so, als wäre es schon da, als würde es uns gehören.
Ja.
Und wie viele Christen sagen, ja, aber ich erlebe diese Wunder nicht, die in der Bibel stehen, die Gott mir verheißen hat. Ich sehe das nicht, also kann es nicht wahr sein. Etwas muss sich ja geändert haben. Und dann fängt es an, so eine ganz komische Theologie. Ja. Und man sich reimt sich irgendwas zusammen und das wirklich, wirklich auch sehr, wow, wenn wir nicht mehr glauben können, wenn wir sagen, das passt aber mein Leben mit der Bibel nicht überein, dann muss ich das irgendwie erklären können.
Ja. Ja, und also ich finde es so spannend, bei mir in der Schlachter heißt dieser Vers nämlich eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also es ist der Moment, wo ich auch immer sage, wir sind irgendwie so ein bisschen leicht schizophren. Also wir sind überzeugt von etwas, was wir gar nicht sehen. Und mir sagen in Seminaren auch viele Leute, wenn ich sage, was bräuchtest du, damit du glauben kannst, sagen ganz viele, ja, ich müsste es sehen.
Ich möchte es sehen, sorry, ich will die Wunder erleben.
Dann wäre es nicht Glauben, denn Glauben geht nur vom Ereignis, was jetzt vielleicht schwierig ist, bis dahin, wo es sich gelöst hat. In dieser Zeit glaube ich.
Das sagt ja auch Jesus selbst.
Genau. Wir beten ja auch, was er sagt, auch wir, wenn du um etwas bittest, dann glaube, dass du es empfangen hast. Also und ich glaube, das ist so dieser schwierigste Moment zu sagen, ich weiß, dass ich es habe. Das weiß ich aber nur, wenn ich die Bibel lese, nicht aus meinen Erfahrungen. Das ist so ein bisschen, und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich merke, viele Christen kennen sich in der Bibel gar nicht aus. Die wissen gar nicht, was gehört mir. Ich muss aber die Bibel lesen an der Stelle, um zu wissen, also wenn wir von Erben reden, dann sage ich, haben wir hier ein Testament. Ein altes und ein neues. Also muss ich reingucken und sagen, was gehört mir denn schon?
Ja, voll. Aber ich finde auch, es ist auch etwas Wichtiges, dass wir auch eine gesunde Lehre uns anhören. Ja. Eine Lehre neubündlich und nicht, wo das vermischt wird. Ja. Und ich denke, das hat dir sicherlich auch in diesem Werdegang, sage ich mal, in diesem Prozess geholfen, indem du dich halt von Lehren auch gefüllt hast oder zumindest angehört hast, die halt genau das, was die Bibel hier sagt, auch lehren, oder?
Ja, ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, weil der Glaube speist sich nicht aus Erfahrungen, sondern der Glaube kommt aus dem Hören. Und dann muss ich das Richtige hören. Ich muss Evangelium hören. Und nicht irgendwie, also ich fange meistens schon beim Römer an und sage, wenn Leute zu mir sagen, ich bete jeden Tag darum, dass ich mehr Kraft bekomme. Bitte Gott, schenk mir heute für diesen Tag Kraft. Sage ich, das Gebet kannst du knicken. Weil im Römerbrief sagt schon Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Also das Evangelium, du brauchst nicht mehr, um mehr Kraft zu beten, sondern du brauchst mehr Evangelium, das Kraft hat. Und deswegen, ich merke das auch bei Leuten, die rauskommen aus der Vermischung, die werden immer sensibler dafür, in was höre ich, was lese ich, wo bin ich in Gottesdiensten, wo ich plötzlich merke, dass hier nimmt es mir alle Kraft. Also ich höre das heute in manchen Gottesdiensten, in manchen Predigten, wo ich dann merke, jetzt geht wirklich Kraft verloren und dann merke ich, das ist Vermischung, das ist jetzt Gesetz. Weil wirklich Gnade gibt dir Kraft.
Und ich finde, das ist ja auch etwas Geistliches.
Ja.
Vor allem, man spürt das einfach geistlich. Also, ja, ich finde, wenn wir das Evangelium hören und das so ernst nehmen, was da steht, ich finde, wie du sagst, es gibt uns Kraft. Aber das ist ja auch etwas, wie auch im Hebräer steht, zum Teil, was der Glaube ausmacht. Wir müssen auch im Geist wandeln.
Ich glaube, das ist auch dieser Switch, immer wieder zu merken, wenn Gefühle, also ich merke das heute, wenn ich merke, ich habe Gefühle, die gehen so in Richtung Hoffnungslosigkeit oder in Unruhe, Unfrieden, dann dass ich bewusst auch an dieser Stelle sage, solche Gefühle sind keine Gefühle im Land der Ruhe, weil im Land der Ruhe habe ich Gefühle des Triumphs. Mhm. Also Paulus sagt, dass wir in einem Triumph unterwegs sind, dass wir mehr als Überwinder sind. Dann versuche ich mir immer wieder auch in schwierigen Zeiten wirklich auch vorzustellen, wie fühlt sich denn jetzt Triumph an? Wie fühlt sich denn ein Überwinderleben an? Wie fühlt sich's denn an, wenn ich herrsche im Leben? Mhm. Wie fühlt es sich an, wenn ich weiß, ich bin unendlich geliebt? Es gibt nichts mehr, was ich falsch machen kann. Es wird nie etwas geben, wo Gott an irgendeiner Stelle sagt, oh, jetzt müssen wir nochmal miteinander reden, sondern ich bin immer geliebt, ich bin tadellos. Also diese ganzen Begriffe, die oder Fakten über mich als Kind Gottes, wenn ich merke, es kommen andere Gefühle, dann auch zu sagen, nee, dann stimmen hier an der Stelle irgendwelche Gedanken auch nicht. Und die Gefühle kommen einfach vor den Gedanken und die Gedanken kommen aus dem, was ich glaube. Und das finde ich ganz wichtig, dass nur der richtige Glaube hat Kraft.
Du hast irgendwo in deinem Buch, ich finde das jetzt natürlich nicht, etwas geschrieben über quasi das Evangelium und dass Menschen dann sagen, ja gut, dann kann ich ja sündigen und das ist ja alles in Ordnung. Es wird ja immer wieder dann gesagt, wie kannst, wenn du das sagst, dann heißt es ja auch, dann darfst du ja tun, was du willst. Die Strafe trifft dich ja nicht mehr. Genau. Kannst du frei sündigen, du hast einen Freifahrtschein. Und dann hast du etwas richtig Gutes dazu geschrieben. Weißt du noch, was du geschrieben hast?
Vermutlich habe ich, ich finde es jetzt gar nicht, das ist wahrscheinlich im zweiten Kapitel über Gnade. Das ist das, also in den Seminaren sage ich auch immer, da bin ich mit Paulus eigentlich in einem guten, also da verstehe ich ihn sehr gut, weil das wurde ihm ja auch gesagt. Ja, wenn das tatsächlich wahr ist mit der Gnade, dann können wir ja munter drauf lossündigen. Und da sagt er, nein, bitte nicht. Und ich sage immer, wer Gnade als Freifahrtschein oder als Lizenz zum Sündigen braucht, da sage ich, ich glaube, das habe ich auch geschrieben, ich brauche keine Lizenz zum Sündigen. Das mache ich ja sowieso schon. Mhm. Also warum sollte Gnade eine Lizenz sein? Wer von uns braucht denn eine Lizenz zum Sündigen? Das machen wir alle leider immer wieder. Ich mache es auch noch. Aber wenn ich weiß, dass mir alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden bereits vergeben sind, dann ist Gnade für mich der Moment, wo ich auf die Knie falle und sage, wie kann das sein, dass ich offensichtlich noch Fehler mache, falsch handle oder alles Mögliche in meinem Leben mache und ein Gott sagt, und ich sehe dich als die Gerechtigkeit Gottes. Mhm. Du bist für mich nicht nur gerecht, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Im alten Bund wäre ich tot umgefallen, wahrscheinlich schon mehrmals, weil Gott sagt, ich kann da, also in Habakuk heißt es, dass seine Augen so rein sind, dass er die Sünde gar nicht angucken kann. Er kann das gar nicht sehen. Das ist ja wie wirklich so zwei Pole, die sich so abstoßen. Und im neuen Bund macht er mich zur Gerechtigkeit Gottes. Also es heißt bei Paulus mal, ich glaube im 1. Korinther, dass er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also Jesus wird zur Sünde gemacht, nicht weil er sündigt, sondern weil Gott ihn dazu macht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, nicht weil ich moralisch besser lebe, sondern weil Gott sagt, ich mache dich durch Jesus zur Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt hast du immer Zugang zu mir im Land der Ruhe. Du darfst in Ruhe leben und du wirst immer von mir versorgt werden und du bekommst Gnade im Überfluss und Segen im Überfluss. 5. Mose, weil du in einer der Folgen auch den Fluch und den Segen erwähnt hast, 5. Mose 28 gibt's ja so dieses auch Fluch und Segen. Und die ersten 14 Verse von 5. Mose 28 gelten uns. Gesegnet wirst du sein auf dem Land, in der Stadt. Gesegnet wird die Frucht deines Leibes. Gesegnet wird deine Arbeit. Und dann heißt es, ich werde dem Segen gebieten. Also Gott über unserem Leben sagt Gott, ich gebiete, dass du heute gesegnet bist. Und das finde ich, ist, also wenn ich das schon allein ausspreche, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wie komme ich jetzt auf die Idee, dass ich jetzt Lust habe zu sündigen? Mhm. Also wir sind ja, heute sind wir ja Sklaven der Gerechtigkeit. Wir sind an die Gerechtigkeit gebunden. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind von der Sünde in die Gerechtigkeit gewechselt. Und jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Also es geht ja im Neuen Bund nicht mehr um Sündenbewusstsein, sondern es geht um Gerechtigkeitsbewusstsein.
Mhm. Und also der Fokus mich, verändert sich quasi,
genau,
ne? Mhm.
Das gibt für mich auch nochmal so eine ganz andere Richtung. Und deswegen merke ich diese Frage, ja, kann ich dann sündigen? Warum sollte ich das jetzt? Ich tue es leider immer noch. Mhm. Aber ich merke als Christ auch, wie mir das wehtut. Und wie ich dann sage, oh Jesus, das wollte ich nicht. Oder ich wollte heute nicht so mit meinem Mann umgehen. Oder ich wollte jetzt nicht so pampig reagieren. Oder was auch immer. Ich merke sofort, das wollte ich gar nicht. Mhm. Würde ich nicht tun, wenn ich nicht Christ wäre, dann würde ich sagen, ist doch egal, ich kann doch machen, was ich will.
Würdest du sagen, dass das auch etwas damit zu tun hat, wie wir Jesus lieben auch, wie viel mehr wir ihn verstehen, was er für uns getan hat, je mehr wir diese Gnade empfinden, desto mehr sind wir freier von dieser Last, von diesem Druck, von diesen Gedanken. Ja, und ich darf nicht sündigen, ich darf nicht sündigen. Ja, und wenn du einen Fehler begehst, dann sagst du, boah, Herr, wie du sagst, vergebe mir, es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Und trotzdem dieses Gewissen zu haben und trotzdem ist Gott mir gnädig, trotzdem liebt er mich noch immer und es hat sich nichts daran geändert.
Ich glaube, dass es vor allem darum geht, mich zuerst von ihm lieben zu lassen. Mhm. In allem merke ich immer dann, wenn wir anfangen, was ich für ihn mache, dass ich ihm dienen will, für ihn, wo ich sage, kann ich gar nicht. Ich muss mich, ich merke immer mehr, wie ich eigentlich nur noch empfangen will. Mhm. Also Liebe ist im Neuen Bund ist ja, ist es nicht mehr Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das, ganz viele zitieren das ja und sagen, so müssen wir lieben. Liebe deine Nächsten kriege ich nicht hin. Mich selbst lieben, naja, kriege ich an manchen Tagen auch nicht hin. Aber im Neuen Bund ist es ja, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Mhm. Also ich strecke mich nach ihm aus und sage, Jesus, heute brauche ich deine Liebe. Das sind ja auch, ist ja die Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das ist ja alles eine Frucht. Und es gibt Tage, wo ich einfach auch sage, heute brauche ich das. Danke, Jesus, ich empfange das. Und Liebe, je mehr ich tatsächlich verstehe, wie sehr er mich liebt. Und das merke ich, wenn ich in die Bibel reinschaue und zum Beispiel den Abraham-Bund nehme, das ist ja der Vorläufer vom Neuen Bund. Und wenn du Abraham die ganzen Geschichten liest, Abraham hat so viel falsch gemacht. Seine Frau als Schwester ausgegeben, weil er so Angst hatte, dass er umgebracht wird, mit Hagar geschlafen. Da gab es so viele Dinge, wo man sagen muss, das war jetzt nicht so gut. Aber du findest nichts an keiner Stelle, dass Gott sagt, Abraham, das ist nicht in Ordnung.
Ja.
Sondern bestraft werden doch noch die anderen. Also der Pharao wird bestraft, weil Abraham ihn anlügt und sagt, das ist meine Schwester. Also nimmt der Pharao sie und will sie eigentlich zur Frau machen, wird gerade noch dran gehindert, aber am Ende wird er bestraft. Und da musst du dir an den Kopf langen und sagen, das ist nicht gerecht. Und Gott lächelt und sagt, nein, das ist meine Gerechtigkeit, weil Abraham ist mein Freund und der ist mit mir im Bund. Und ich glaube, dass je mehr ich das verstehe, oder je mehr ich da reinwachse und merke, Gott beurteilt uns nicht nach dem, was wir tun, sondern nach dem, was wir sind. Wir sind in Christus, wir sind mit ihm unterwegs, wir sind mit ihm in einem Bund und Gott kann gar nicht anders, als uns mit Segen überschütten. Und das gibt für mich tatsächlich Ruhe, weil ich sage, sowas gibt's ja nirgends auf dieser Welt.
Ja, voll. Also ich muss ehrlich sagen, wo du jetzt gerade so gesprochen hast und diese Geschichte mit Abraham, die habe ich auch vor kurzem gelesen, da hatte ich auch einfach so diesen Moment der Offenbarung, wie krass ist das, er lebt noch im alten Bund und trotzdem, es heißt ja, weil Abraham durch Glauben gerecht wurde, hat er all das erlebt, Gott hat ihn nicht gestraft, sondern den Pharao, so, ne? Und wie du sagst auch, dann denken wir uns, das ist ja nicht gerecht.
Aber er hat so ein Vertrauen in Gott gehabt, dass er, als er aufgefordert wird, den Isaak zu opfern, geht er auf den Berg und dann sagt er seinen Knechten, sie sollen hier bleiben, der Knabe und ich, wir gehen und wir werden wiederkommen. Mhm. Im Glauben sieht er schon, dass er wieder mit Isaak zurückkommt. Also Ja, also da denke ich auch manchmal, dieses Vertrauen auch in Gott zu haben. Ja, es ist vielleicht gerade eine schwierige Situation, in der ich drin stehe, aber ich weiß und ich vertraue, wir werden wiederkommen. Wir werden das erleben, dass Gott uns da durchträgt. Und das kommt nicht aus einem selber. Mhm. Das kann gar nicht aus einem selber kommen.
Das ist so übernatürlich, ne?
Ja, ja.
Das ist wirklich eine ganz große Power, so eine richtig starke Kraft, die man in sich dann hat, ne?
Ja, ja.
Ich finde auch wirklich, also ich habe wirklich überall Gänsehaut gehabt und sogar eine Träne vergossen, weil ich mir dachte, wow, wenn wir uns damit mehr beschäftigen, einfach mit dieser Gnade Gottes und dass daraus so eine Gunst fließt und was es in unserem Leben für ein Ausmaß hat, als Gläubige, als Kinder des Höchsten. Mein Wunsch ist es wirklich hier durch diese Podcast-Folgen, dass einfach jede Zuhörerin das wirklich annehmen kann. Und das tief in ihrem Herzen trägt und wie Maria es quasi in ihrem Herzen bewahrt, heißt es. Ja. Ne? Dass sie einfach darüber nachsinnt, Tag und Nacht immer wieder das sich zu Herz nimmt und sagt, hey, da war was, da habe ich was gehört. Und selbst wenn ich das gerade noch nicht sehe, nicht spüren kann, ich will daran glauben, dass Gott genauso auch zu mir ist, dass ich gerecht bin durch meinen Glauben.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch dein Wunsch, oder?
Absolut. Und gerade wo du Maria erwähnst, das ist ja so wird ja so oft falsch verstanden. Maria sitzt und wir nehmen unser Erbe im Sitzen ein. Und das ist, ich sage immer, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt sagt man dir, beweg dich mehr. Und in der geistlichen Welt sagt Jesus, setz dich mehr hin, denn ich sitze. Also er hat sein Blut ins Heiligtum gebracht, ein einziges Mal, und jetzt sitzt er. Und wir nehmen unser Erbe im Sitzen ein, nicht indem wir wie verrückt, wie Martha, durchs Haus rennen und sagen, was wir noch alles zu tun haben, sondern hinsitzen und sagen, danke Jesus, du hast alles für mich getan, ich muss gar nicht wie verrückt jetzt machen und tun, sondern ich sitze. Und ich weiß, du hast alles getan. Die Lösung ist schon längst da, weil du bist der Erlöser.
Ja. Conny, wir kommen jetzt schon auch zum Ende. Und wenn wir jetzt auch zum Ende kommen, habe ich so einen Gedanken. Vielleicht kannst du noch zum Schluss, wenn du einen Wunsch an die Zuhörerin hast, was wäre dein Wunsch? Was würdest du gerne mitgeben?
Also mein absoluter Wunsch ist tatsächlich, dass jede, die wirklich gläubig ist, das erkennt, dass wir unter Gnade leben. Und was Gnade bedeutet, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, weil aus dem folgt eigentlich, dass wir unsere Autorität auch annehmen in Christus. Und dann hört tatsächlich auf, dass wir uns so oft so hilflos fühlen im Leben, auch diesen Situationen so ausgeliefert. Also das ist wirklich so mein Wunsch, Jesus näher zu kommen, der Gnade wirklich auf die Spur zu kommen, oder was Petrus auch sagt, dass wir wachsen in Gnade durch die Erkenntnis unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Das finde ich, fasst er eigentlich als Wunsch sehr gut zusammen.
Vielen, vielen Dank dir. Danke für deine Zeit. Danke für, für diese ganze Inspiration. Ich lieb's. Also jeder, der Interesse hat, mehr von diesem Buch und von diesem Thema zu erfahren. Dein Buch heißt Ein Land der Ruhe. Wo finden wir dieses Buch?
Das gibt es bei mir. Tatsächlich kann man entweder bei mir bestellen. Das gibt es aber auch in jeder Buchhandlung. Das gibt es bei SCM, da ist es erschienen. Gibt es unterschiedliche Wege, wie man es bestellen
kann. Packe ich in die Infobox, dass wenn du das jetzt sehr hörst, gerne. Dass du sagst, ich will das Buch lesen, dann kannst du es dir gerne bestellen.
Ich danke dir ganz herzlich. Danke für die Einladung. Das war mir echt eine Ehre, hier über mein Lieblingsthema zu reden, Gnade und Ruhe und was Jesus alles für uns getan hat. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne. Ich kann es nur zurückgeben. Es hat echt Spaß gemacht. Danke dir, Conny. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal hier nochmal auf dieser Plattform wieder.
Das wäre schön. Ja. Das würde mich freuen. Genau.
Okay, mach's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.